Ich begrüße ganz herzlich hier im Studio Cornelia Hermanns von der Koalition gegen Straflosigkeit. Hallo, schön, dass du da bist.
Danke, Matze.
Die Koalition gegen Straflosigkeit, was ist das für eine Organisation?
Die Koalition gegen Straflosigkeit hat einen ganz wichtigen Anteil daran, dass die Fälle der deutschen Verschwundenen in Argentinien vor Gericht gebracht worden sind, und wir haben einen Anteil daran, dass in Argentinien die Strafverfolgung überhaupt aufgenommen wurde. Wir werden das Ganze gleich näher besprechen. Ich habe das jetzt nur kurz zusammengefasst, und zuerst möchte ich dir, Matzel, mal ganz herzlich danken. Koalition gegen Straflosigkeit ist wichtig, aber keiner kennt uns. Und weil es so kompliziert ist, wie jetzt gerade aus meinen Eingangssätzen klar geworden ist, werde ich in der Regel auch gar nicht gefragt. Es ist klar, 76 sind die Militärs an die Macht gekommen. 76, 77, 78 haben die meisten Morde und Verhaftungen und die meisten Fälle von Verschwindenlassen stattgefunden. 83 muss das Militär abdanken, und dann 2009 wiederum fangen die Prozesse in Argentinien an, und 2012 werden die Mörder von Elisabeth Käsemann in Argentinien vor Gericht gestellt. Ich habe jetzt schon mal, jetzt spielt in unseren kurzen Einleitungssätzen schon Elisabeth Käsemann so eine wichtige Rolle. Damit komme ich eigentlich schon in die riesige Problematik hinein. Warum gerade immer Elisabeth Käsemann? Betreiben wir einen Personenkult? Ist es wegen Tübingen? Nein, nein und nochmals nein. Elisabeth Käsemann und Klaus Zieschank, der weniger bekannt ist, ein Münchner Opfer der Militärdiktatur, sind die deutschen Fälle von in Argentinien Getöteten, bei denen eine Leiche vorliegt. Die argentinische Militärdiktatur hatte eine bestimmte Form des Todes, der Tötung von Oppositionellen, erfunden. Ich darf noch mal vorausschicken, in Argentinien hat seit den 30, ganz Lateinamerika, hatte wie Krebsgeschwüre ständig Militärputsche erlebt. 76 kam das Militär in Argentinien an die Macht, und es hat der letzte Putsch war einer der brutalsten und gewalttätigsten. Und zwar hing der damit zusammen, dass das Militär dass Argentinien sich wirtschaftlich öffnen wollte. Die wollten Argentinien für das internationale Kapital öffnen, und die vorhergehende Politik, in der die Arbeiterbewegung, die Gewerkschaften und die ganze Linksopposition einen großen Stellenwert hatte, eine große politische Bedeutung hatte, die sollte zum Schweigen gebracht werden. Die eigentlichen Linksterroristen, Argentinien hat vor 76 eine Welle vom Linksterrorismus erlebt, die saßen damals schon in den Gefängnissen. Die ganzen Köpfe der führenden militanten Parteien, die saßen hinter Knast. Trotzdem wurde mit Verweis auf den Linksterrorismus ein großes Programm in die Wege geleitet, mit der gesamten Opposition, die eventuell noch an, ich sag mal, sozialdemokratischen Anklängen erinnern könnte, aus dem Weg zu räumen. Und die Todesart, die erfunden wurde, nannte eines der prominenten Opfer der Militärdiktatur, Osvaldo Bayer, den argentinischen Tod. Beim argentinischen Tod, der sah so aus, bevor die Militärs geputscht haben, haben sie vorgearbeitet und haben 340 geheime Haftzentren im ganzen Land verteilt. Argentinien wurde in drei Zonen aufgeteilt, die zwischen den drei Heeresarten unterteilt wurde, also das Heer, die Luftwaffe und die Marine. Alle drei Waffengattungen bekamen ihre eigenen Haftzentren. Für den Großraum Buenos Aires war das Heer zuständig unter General Suarez Mason. Sie erinnern sich an Chile. In Chile kam es zu öffentlichen Erschießungen im Stadion. Sowas ruft die Weltpresse auf den Plan. Deshalb hat man sich in Argentinien entschlossen, es geheim zu machen. Es sollte nichts an die Öffentlichkeit dringen. Die Menschen wurden abgeholt. Es kamen Rollkommandos. Stadtbezirke wurden abgeriegelt. Dann fuhren Zivilstreifen los in Ford Falcon Limousinen. Die Polizei, die Militärs in Zivilkleidung haben die Wohnungen gestürmt, haben die Betreffenden verschleppt und man hat nie mehr was von ihnen gehört. Angehörige, die sie auf die Suche gemacht haben, bekamen nur den Hinweis, wir wissen nicht, wohin diese Person gebracht wurde. Sie war sicher ein Terrorist und hat sich irgendwo der Guerilla angeschlossen. Also für die Angehörigen war es nicht mehr herauszufinden, wohin ihre Lieben verschleppt wurden.
Und das war generalstabsmäßig?
Es war
von Anfang an.
Es war so generalstabsmäßig geplant. Es gab ganz genaue Einsatzpläne. Es gab natürlich auch die üblichen schwarzen Listen. Und dann fing das Prinzip an, das wir seit der Hexenverfolgung kennen. Die Menschen werden gefoltert. Zur Folter in Argentinien, also diese Verschleppung war, dieser argentinische Tod der Verschleppung und der Anonymisierung hat zwei Väter. Der eine, auf den wird in Deutschland immer sehr gern verwiesen, das ist der Nacht- und Nebelerlass von Generalfeldmarschall Keitel, den er damals für die Nazis ausgearbeitet hatte und der für die besetzten Länder gegolten hat. Bei Nacht und Nebel holen wir die Widerständler ab. Keiner darf mehr wissen, wohin sie verschleppt wurden. Und das verbreitet Terror und Schrecken. Der viel wichtigere, der zweite Vater dieser Methode ist für die Argentinier und auch für die amerikanischen Folterer, die sie ausgebildet haben, aber viel wichtiger. Da geht's um die französischen Methoden im Algerienkrieg. Es gibt einen algerischen General, er heißt Roger Triniquier, und er hat die Methoden ausgearbeitet, nach denen die Franzosen im Algerienkrieg, der ja als schmutziger Krieg bezeichnet wurde, vorgegangen sind. Und nach diesen Methoden, die Triniquier in seinem Handbuch des Krieges kodifiziert und dargelegt hat, arbeitet die große Folterschule der USA. Ich sage gleich, wieso ich jetzt auf die USA komme. Die USA unterhalten damals wie heute ein großes Folterzentrum, eine Folterausbildungsstätte, die nennt sich School of the Americas. Die School of the Americas war früher in der Panama-Kanalzone eingerichtet. Inzwischen ist sie nach Fort Bannon in Georgia verlegt worden. Dort werden Folterer ausgebildet, die dann zum Einsatz auch in Lateinamerika eingesetzt wurden. Also die Folterer wurden ausgebildet. Die Folterer wurden ausgebildet nach diesen Methoden, die Triniquier für den Algerienkrieg entwickelt hatte.
Und in welcher Form?
Wie hängt das zusammen? Unter der Folter werden natürlich neue Namen erpresst. Und damit haben wir dieses Schneeballsystem. Es gab eine Regel, eine Argentinierin, Tochter deutscher Juden, die ab 1933 aus Deutschland vertrieben wurde, die verhaftet wurde, 1977 und in einem berüchtigten Folterzentrum ESMA gefoltert wurde. Erzählte, ich hatte damals eine Veranstaltung mit ihr in Tübingen organisiert. Dort erzählte sie, wir konnten uns nicht richtig darauf vorbereiten. Es liefen Gerüchte um, wie gefoltert wurde. Wir wussten, Folterer nehmen immer die Position ein. Es gibt den Schwarzen, es gibt den Weißen, es gibt den Guten, es gibt den Hilfreichen, um ein minimales Vertrauen bei uns zu erpressen. Das war alles, was wir wussten, aber wir konnten uns nicht richtig auf die Brutalität dieser Folter vorbereiten. Wir hatten unter uns eine Regel, 2 Tage Schweigen, damit die Freunde wissen, wenn man 2 Tage lang nichts von der Person gehört hat, ist sie verschwunden und wir müssen uns wappnen und eventuell neu aufbauen. Und diese 2 Tage dass du 2 Tage schweigest unter der Folter, ist auch deshalb so bekannt geworden, weil Dorothee Sölle, die Theologin, die im Fall Elisabeth Käsemann eine wichtige Rolle gespielt hat, ein Gedicht darüber geschrieben hat, dass du 2 Tage schweigst unter der Folter. Und es gibt einen Film über die deutschen Verschwundenen in Argentinien, die eben diesen Titel trägt. Und es tut mir leid, wenn ich jetzt sehr, sehr informationslastig springe. Die Materie ist komplex.
Und wie sah die Folter genau aus, wenn du jetzt gerade sagst, wir müssen da nicht zu sehr, aber so ein bisschen.
Ich sag schonend, es war natürlich Elektrofolter, also das, was bis heute gemacht wird, immer Elektro. Es wird an empfindliche Körperteile Poden angeschlossen, dann wird Strom durch den Körper gejagt, was fürchterliche Schmerzen hat und dann eben die üblichen Schweinereien, Auspeitschen, Vergewaltigungen, wobei die Vergewaltigungen, die so schlimm waren, dass die Freundin dass die Opfer schwere gynäkologische Verletzungen davon getreten haben. Vergewaltigungen, wir wissen es ja auch heute, wir wissen es aus dem Kongo, wir wissen es heute aus dem Irak, wir wissen, was mit den Jesiden geschieht. Vergewaltigungen sind eine Kriegswaffe seither und wurden auch in Argentinien eingesetzt.
Wenn wir aber jetzt von so hohen Fallzahlen auch reden, also in Argentinien sind es ja bis zu 30.000 Verschwundene,
ja.
Dann waren da so viele Leute beteiligt und es hat funktioniert, dass die alle so lange auch geschwiegen haben. Wo kam das überhaupt nicht raus? Wie war das denn zu der Zeit? Gab es da gar keine Chance?
In Argentinien, der Argentinisch, die Verschwundenen wurden abgeholt. Die wurden entführt vom Militär. Sie waren jung. Wenn man sich die Alterszahlen anschaut, waren das Menschen zwischen 15, es wurden auch Schüler entführt, die gegen Fahrpreiserhöhungen protestiert hatten. Das Gros war zwischen 15 und 40 Jahre. Das sind Menschen, die Eltern haben. Und schon während der Militärdiktatur fingen die Mütter. Es waren deshalb die Mütter, nicht weil die Väter sich nicht gekümmert hätten, sondern weil man den Eindruck hatte, jetzt sollen erstmal die Mütter hin, die sollen sich um die Kinder kümmern. Die Mütter fingen an, nach ihren Kindern zu suchen. Sie gingen zu den Polizeistationen, haben gefragt, bekamen immer die gleiche Antwort. Wir wissen nicht wohin, wir können nur vermuten, sie haben sich der Guerilla angeschlossen. Sie wissen ja, wie es zugeht. Wir wissen ja, dass wir viele Terroristen im Land haben. Die Ehefrauen, die nach ihren Männern die nach ihren Männern gefragt wurden, wurden auf eine besonders perfide Art abgespeist. Sie bekamen zu hören, ach wissen Sie, hatte ihr Mann nicht da auch noch Geliebte in den USA oder hat er sich nicht ins homosexuellen Milieu verdrückt? Also gerade so, als hätte die Regierung ein Programm zur Unterstützung untreuer Ehemänner ins Leben gerufen. Der Nebeneffekt von dieser erfolglosen Suche, von der verzweifelten Suche war, dass die Menschen sich getroffen haben auf den Polizeistationen, in den Behörden. Und bei diesen Behördengängen haben sie gemerkt, hoppla, ich bin ja gar nicht allein. Da gibt es ja noch so und so viele andere, die ebenfalls nach ihren Angehörigen suchen. Und auf diese Weise haben sie sich zusammengeschlossen, haben plötzlich gemerkt, hoppla, ich bin nicht allein und es kann ja wohl gar nicht sein, dass nur meine Tochter und oder mein Sohn oder mein Mann plötzlich zu Guerilla gegangen ist, vor allem, wo vorher überhaupt nie die Rede davon war. Also diese lähmende Angst in der Bevölkerung und dieses Gefühl dieser ganz bitteren Isolation wurde aufgebrochen. Jeder bekam die gleiche Auskunft. Und dadurch konnte eine Solidarisierung entstehen und die Mütter vor allem. Und jetzt die Mütter, weil es wurde klar, also dass die Situation im Land hochgefährlich war, war klar. Und die Mütter haben sich vorgewagt, weil die Mütter hatten den Eindruck, vielleicht sind wir eine Spur weniger gefährdet als die Männer. Deshalb zum Schutz der Männer haben sich die Mütter vorgewagt. Und die katholische Kirche war stark verstrickt und es gibt die evangelische Kirche am Rio de la Plata. Und weil die dort eine Diaspora-Kirche war, hat die ihre Gotteshäuser, ihre Kirchen geöffnet als Treffpunkte der Mütter. Und ein Mitglied unserer Koalition gegen Straflosigkeit, Kuno Haug, Pfarrer in Nürnberg, war damals in der evangelischen Kirche am Rio de la Plata Pfarrer und hat die ersten Mütter kennengelernt und hat sich die Geschichten angehört.
Was ist daraus geworden dann aus dieser Mütter?
Aus diesem Müttertreffpunkt haben sie gesagt, so, jetzt demonstrieren wir mal vor dem Regierungspräsidium. Und sie kamen, um sich als Gruppe kenntlich zu machen, um sich selbst zu erkennen, haben sie angefangen, sich weiße Kopftücher umzubinden, und zwar weiß, also Windeln.
Und das war
ziemlich hart, ziemlich hart, auch für jede, ja, ziemlich hart. Mütter, also Windeln, weiße Kopftücher, und das war das Erkennungszeichen. Sie gingen zum Regierungspalast, haben gesagt, Donde están? Wo sind sie? Wo sind sie? Wir wollen wissen, wo sind unsere Kinder? Sie wurden vertrieben, nicht genehmigte Demonstration. Und da haben sie gesagt, jetzt gehen wir einfach Spaziergänge. Jetzt drehen wir vor der Casa Rosada auf dem Regierungsplatz, auf der Plaza de Mayo, jetzt drehen wir einfach unsere Runden. Ihr könnt uns Demonstrationen verbieten, aber ihr könnt uns nicht spazieren gehen. Wir gehen jetzt zu bestimmten Tagen, drehen wir zu einer bestimmten Uhrzeit unsere Runden. Wir machen Spaziergänge. Und diese Spaziergänge wurden die ganze Zeit hindurch abgehalten, die Mütter mit den weißen Kopftüchern und haben gesagt, wo sind unsere Kinder? Wir wollen unsere Kinder zurück und zwar lebend. Und dann die Mütter haben die erste große Menschenrechtsbewegung in Argentinien gegründet, und zwar schon während der Diktaturzeit. 1980 wurde, es, jetzt bringe ich einen zweiten Protagonisten ins Spiel, Alfonso Pérez Esquivel. Alfonso Pérez Esquivel war Architekturprofessor in Buenos Aires und hat schon vor der Diktatur einen ökumenischen Friedensdienst gegründet, Servicio Paz y Justicia, Dienst für Frieden und Gerechtigkeit in ganz Lateinamerika, abgekürzt SERPACH. Pérez Esquivel wurde 1980, nein, schon vorher, er wurde selbst Opfer der Militärdiktatur, er sollte getötet werden, aus irgendeinem Grund kam diese Tötung nicht zustande und er hat überlebt. Pérez Esquivel bekam 80, noch während der Verhaftungszeit, den Friedensnobelpreis. Dann, jetzt kommen wir zum Ende der Diktatur. 83 mussten die Militärs abdanken. Es war vorher dieser Krieg, wo sie sich als ziemlich feige herausgestellt hatten. In der Welt, Amnesty hatte bereits 77 einen Bericht über die Menschenrechtsverletzungen vorgelegt in Argentinien. Die waren bekannt. Die deutsche Regierung stieg während der Militärdiktatur, hat sich hochgearbeitet, hat Argentinien, wurde vom Platz 5, der 6. Handelsbeziehungen ganz hochgearbeitet, war plötzlich auf Platz 2 der Handelspartner, hat glänzende Geschäfte während der Militärdiktatur mit Argentinien gemacht. Die Amerikaner stiegen 1977 aufgrund der Menschenrechtsverletzungen aus den Waffenlieferungen an Argentinien aus. Ein großes Lob an Jimmy Carter, der gesagt hat, dieses Land bekommt keine Waffen mehr von uns. Die Deutschen sind in die Bresche gesprungen, wurden zum größten Waffenlieferanten nach Argentinien. Die Menschenrechtsverletzungen haben sie nicht interessiert, obwohl deutsche Staatsbürger in Argentinien verschwunden sind. Diese guten Geschäfte mit der Diktatur, die sind inzwischen so gut dokumentiert und belegt. Ich wiederhole es gerade nicht. Es ist immer das, wenn man zuerst über Argentinien spricht, immer das, was noch jeder weiß, hoppla, haben die nicht gute Geschäfte gemacht. Es war unter Außenminister Genscher, es war auch unter einer sozialdemokratischen Regierung, Schmid, es gab das große Werftensterben in Deutschland. Diese drohende Massenarbeitslosigkeit in Deutschland konnte abgefangen werden, indem für Argentinien produziert wurde. Das Außenhandelsvolumen mit Argentinien stieg um fast unter 140%. Gute Geschäfte mit den Militärs.
Und da gab es niemanden, der den das vor die Nase gehalten hat?
Doch, immer. Es hat die Deutschen nicht interessiert. Die haben noch ein... Es ging um gute Geschäfte. Es ging um gute Geschäfte. Und die offizielle Haltung der argentinischen Regierung war eigentlich bis Anfang der 2000er Jahre. Ab da konnten sie es fast nicht mehr leugnen. Es waren Terroristen. Es waren... 77 noch war ja in Deutschland die Rote Armee-Fraktion, der heiße Herbst. Also für Deutsche hat es eigentlich gereicht, eine deutsche Regierung hat es eigentlich nur gereicht, der dezente Hinweis, Mensch, ihr wisst doch, was Terrorismus ist, schaut euch doch mal eure Rote Armee-Fraktion an. Das gleiche Problem haben auch wir im Land. Es wurde einfach denunziert, die Menschen wurden denunziert, was natürlich auch für die Familien, wenn sie hören, ihre derjenige, der aus ihrer Familie plötzlich verschwindet, und sie bekommen nur zu hören, mein Gott, diese Verbrecher, irgendwann sind sie da still. Da sind sie still und schweigen beschämt. Es ist im Grunde eine immens menschliche Tragödie, es ist eine politische Tragödie und es ist eine juristische Tragödie. 1983, nachdem die Militärs abdanken mussten, kam eine kam eine Zivilregierung wieder an die Macht, die schon im Wahlkampf versprochen hat, die Verbrechen aufzuarbeiten. Und das hat sie auch gemacht mit Einführung einer Kommission. Und zwar, ich hab ihn ja auch unendlich an Material mitgebracht, die Kommission hat einen Gerichtshof eingesetzt, der nicht verurteilen, der keine Urteile versprechen durfte, der keine Urteile aussprechen durfte, aber der Zeugen vernehmen konnte. Es kam zu Zeugenverhandlungen vor einer Kommission. Ich lese mal schön vor. Wie heißt die Kommission richtig? Spanisch. Also eine argentinische Kommission hat einen Gerichtshof eingerichtet. Ein Untersuchungsgerichtshof. Jetzt habe ich das richtige Wort. Ein Untersuchungsgerichtshof. Der hat Zeugen eingeladen, war selber überrascht, wie viel ausgesagt haben und hatte 9000 Fälle von Verschwinden lassen und Folter, von Mord dokumentieren können. Der Abschlussbericht dieser Kommission hieß Nie wieder, Nunca más, ein Bericht über Entführung, Folter, Mord und Mord durch die Militärdiktatur in Argentinien. Dieser Bericht wurde veröffentlicht und hat ungeheures Aufsehen in Argentinien hervorgerufen und weltweit.
Der wurde relativ zeitnah.
Ich glaube, 83 eingesetzt, 85. Ich müsste jetzt selber gerade nachschauen. Ich glaube, 85.
Auf jeden Fall in krassem Gegensatz zur juristischen Aufarbeitung, die dann erst 25 Jahre später losging. Ja?
Genau. Ja, 84 herausgegeben. 84, also im Jahr nachdem. 84, Kommission Nacional sobre la Desaparición de Personas. Also Kommission, Nationalkommission über das Verschwindenlassen von Personen. 87 kam die deutsche Übersetzung heraus. Aufgrund dieses Berichtes haben die argentinischen Menschenrechtskommissionen, um die sich ein Unterstützerkreis gebildet hatten, auch von Juristen, von argentinischen Juristen, Ocampo. Luis Morena Ocampo ist einer dieser Juristen, der sehr früh in Argentinien zu diesem Unterstützerkreis gehört. Ich erwähne gerade seinen Namen, weil er später der erste Chefankläger des Militärtribunals in Den Haag wird, des ersten internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag wird, der aber viel, viel später etabliert wird. 2004, glaube ich, war es. Ja. Also die argentinischen Juristen haben schon ganz früh mit den argentinischen Menschenrechtsbewegungen zusammengearbeitet. Und dann wurden Urteile gefällt, gesagt, also Argentinien sagte, das können wir nicht stehen lassen. Es geht nicht, dass diese Verbrechen nur untersucht werden. Wir brauchen um der Gerechtigkeit, um die Gesellschaft wieder zu vereinen, diese stark traumatisierte und komplett gespaltene, wenn wir Gerechtigkeit wollen, wenn wir Wahrheit und Gerechtigkeit in Argentinien wollen, dann müssen diese Menschen vor Gericht gestellt werden. Der politische Druck war groß. Der Staatspräsident Alfonsin hieß er. Alfonsin hat die Justiz bemüht. Das Militär wurde vor Militärgerichten verurteilt. Das waren Heimspiele. Aber die, die Militärspitze wurde zu Urteil, wurde zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Die wurden aber sehr schnell in Hausarrest, in sehr komfortables Hausarrest umgewandelt. Und in Argentinien war eine Dynamik aufgebrochen. Es haben sich immer mehr gemeldet und immer mehr Militärs wurden angezeigt. In dem Moment hat das Militär angefangen, mit dem Säbel zu rasseln. Sie sagten, unsere Ehre wird beschmutzt. In ihrer Logik waren sie, die das Vaterland vor der Subversion, vor dem Terrorismus retten wollten. Es kamen jetzt Exzesse Einzelner zustande und dafür wird die ganze Ehre unseres Militärs beschmutzt. Das geht ja wohl mal gar nicht. Sie haben unendlich Druck gemacht. Die Folge war, Alfonsin sah sich gezwungen, zwei Gesetze zu erlassen. Das erste Gesetz war, um die Prozesse nicht bis ins Unendliche ausufern, um die nicht unendlich anwachsen. Also wir können jetzt Argentinien kann keine Prozessflut aufarbeiten. Also man muss manchmal leicht zynisch sagen. Also wir können das nicht bis in alle Ewigkeit ausufern lassen. Wir müssen einen Schlusspunkt. Alles, was nicht innerhalb von 2 Monaten noch angezeigt wird, können wir nicht bearbeiten. Zweitens müssen wir bedenken, bis zum Brigadegeneral sind alle Soldaten unter Befehlsnotstand gestanden. Alle haben auf höheren Befehl gearbeitet. Wir können diese ehrenhaften Soldaten nicht verurteilen. Also wenn überhaupt Prozesse, dann nur gegen die Oberen. Die wurden auch noch weitergeführt, bis der nächste Militärputsch gedroht hatte. Insofern war Eiszeit. Dann kam Carlos Menem an die Macht. Carlos Menem war sehr militärfreundlich und er hat dann eine Generalamnestie. Er hat dann die Gerichtshöfe umbesetzt mit sehr militärfreundlichen Richtern und er hat Gesetze, ein Gesetz nach dem anderen verabschiedet, die letztendlich auf eine Generalamnestie hinausgelaufen sind. Und das Ganze war Ende der 80er Jahre und insofern war eine Eiszeit angebrochen. Jetzt waren aber diese Wahrheitskommission und die Mütter, diese Wahrheitskommission in Argentinien war die erste ihrer Art und die hat Schule gemacht in Guatemala, in Chile, in Südafrika, in Lateinamerika und in Afrika wurden eben diese, in Ruanda wurden diese Wahrheitskommissionen, die ja heute in der Menschenrechtsszene ein etablierter Begriff sind, die wurden nach diesem Muster verurteilt. Vernehmungen, wo die Menschen oft zum ersten Mal in der Lage sind, ihr Leid auszusprechen. Richter hören sie an, Staatsanwälte und es wird dokumentiert. Also es hat eine ganz große historische Bedeutung, was die argentinischen Menschenrechtsbewegung da erzwungen hat. Weiterhin hat sie auch noch einen ungeheuer klugen Schachzug gemacht, denn die Mütter, Argentinien, man sagte zum Scherz, Argentinien ist das westlichste Land Europas. In Argentinien ist eine Einwanderernation und Italiener, Spanier, Franzosen, Deutsche sind nach Argentinien eingewandert. Im Zweiten Weltkrieg sehr viele deutsche Juden. Argentinien war ein Auswandererland für die deutschen Juden. Für die deutschen Juden, die dort waren.
Die Nazis aber auch noch.
Die Nazis kamen nach 1945. Die Nazis, schlimmste Adolf Eichmann, der ja bis zu seiner Überstellung nach Argentinien. Adolf Eichmann hat im Mercedes-Benz-Zweigwerk González Catán gearbeitet unter dem Namen Ricardo Clement. Die Zentrale in Stuttgart wusste sehr wohl, wer als Ricardo Clement in Argentinien beschäftigt war. Adolf Eichmann, ganz offiziell. Mercedes-Benz, ja. Nach dieser Eiszeit hatten die Madres unter dem Schutz der Kommission Auslandsreisen unternommen und hatten nach Italien, Spanien, Frankreich, auch nach Deutschland und hatten unter dem Schutz der Kommission die nationale Justiz angesprochen, hätten gesagt, eure Staatsbürger sind ebenfalls in Argentinien umgekommen, bitte versucht doch auch Strafverfahren gegen eure Staatsbürger anzustrengen. Und das kam auch zustande. Das kam zustande. Eines der ersten Länder, aus dem das wegen seiner verschwundenen Angehörigen in Argentinien geklagt hat, war Italien. In Italien, das ist einfach zu, das möchte ich geschwind sagen, wie das kam. Das ist einfach, also die Welt ist schon seltsam. In Italien wurde 1983 eine Mafia-Organisation auf höchstem Niveau aufgedeckt, die Loge P2. In der Loge P2 war der argentinische Botschafter sehr tätig, der die argentinischen Interessen in Italien vertreten hat. Und die Loge 2 hatte zwei Junta-Mitglieder. Und deshalb war die italienische Justiz sehr tätig und hatte Italien erlaubt, die Verhandlung in Abwesenheit der Angeklagten und hatte Prozesse gegen die Junta erlassen und hat auch internationale Haftbefehle wegen Mordes an Italienern erlassen. Es gab also aus Italien erste internationale Haftbefehle gegen Junta-Mitglieder. In Frankreich ist es ebenfalls erlaubt, in Abwesenheit der Angeklagten zu verurteilen. Zwei französische Nonnen hatten sich den Müttern angeschlossen und beide wurden verraten von einem argentinischen Marineangehörigen von Alfredo Astiz, hieß der, genannt der blonde Engel. Ein aschblonder, so ein teigiges, mieses Gesicht. Der hat die Mütter an den Kragen geliefert, auch eine der Gründerinnen der Mütter hat er foltern lassen, hat er verraten und er hat auch diese zwei französischen Nonnen ans Messer geliefert. Und Alfredo Astiz war auch persönlich beteiligt bei der Entführung von Dagmar Hagelin. Dagmar Hagelin war eine Schwedin. Sie war die Tochter eines schwedischen Geschäftsmannes, der völlig unpolitisch war, ebenso wie seine Tochter. Dagmar Hagelin war ein Zufallsopfer. Sie wollte eine Freundin besuchen, die Freundin hatten die Militärs im Visier. Und Dagmar Hagelin läuft auf der Straße, es kommt dieses Einsatzkommando und sie wird festgenommen, sie wird verhaftet. An der Stelle schildere ich mal, wie das, also die Verhafteten bekamen alle eine Kapuze um die Augen, konnten nichts mehr sehen und wurden dann in die Folterzentren verschleppt. Und dadurch, dass es auf einer Straße passiert war, gab es doch Zeugen, Alfredo Astiz und der Vater Hagelin hat die Schweden, deshalb wurde auch in Schweden gegen den gleichen wie in Frankreich Strafverfahren angestrengt. Also haben wir auch Frankreich, Schweden, Italien, Spanien sowieso. Spanien Ah, um Himmels Willen, ich gucke gerade auf die Uhr. Spanien sowieso, jetzt kürze ich ab. Ach, mein Gott, ja.
20 Minuten haben wir noch und dann sonst also, halt nochmal eine Sendung.
Okay, oh je, ich habe jetzt, ach.
Das war dann jetzt der 80er?
Ah, Ende der 80er. Und jetzt komme ich zu den deutschen Strafverfahren und jetzt komme ich zur Koalition. Mhm. Also aus anderen europäischen Ländern, aus Deutschland natürlich nichts. Die Gründe habe ich erwähnt. Beste Geschäfte mit denen. Wir in Deutschland darf nicht in Abwesenheit verurteilt werden, aber wir haben in Deutschland, wir haben viele, viele verschwundene Deutsche, und zwar Kinder deutscher Juden. Wir als Koalition, wir haben die Mütter, die nach Deutschland kommen und sagen, bitte, bitte, auch Deutsche, warum passiert nichts? 87 schreibt Adolfo Pérez Esquivel einen Brief nach Nürnberg an das Menschenrechtszentrum. Auch aus Deutschland wurden Staatsangehörige verschleppt. Deutschland hat ein großes Gewicht in der Welt. Bitte strengt Strafverfahren wegen eurer verschwundenen Staatsangehörigen an, wie es die anderen europäischen Staaten gemacht haben. Und daraufhin hat sich die Koalition gegen Straflosigkeit 98 in Stuttgart gegründet. Und wir haben als Besonderheit, haben wir von Anfang an mit Juristen zusammengearbeitet. Wir haben gesagt, wir zeigen an, wir können nachweisen, wir haben zwei Leichen. Das Besondere an dem Verschwindenlassen ist ja, dass keine Leichen vorliegen. Elisabeth Käsemann, die Leiche von Elisabeth Käsemann liegt auf dem Friedhof in Tübingen. Wir haben von Anfang an mit Rechtsanwälten zusammengearbeitet. Ich würde noch sehr, sehr gerne kurz einschieben, warum hat eigentlich Familie Käsemann das nicht gemacht? Natürlich hat sie das. Ernst Käsemann hat 77 Strafantrag gegen Unbekannt wegen Ermordung seiner Tochter in Argentinien gestellt. Die Staatsanwaltschaft Tübingen hat eingestellt, 77, und zwar, sie hat geschrieben an die Familie Käsemann, ich lese jetzt vor, in einer Verbalnote von 77 vermerkt die argentinische Regierung, im Falle von Fräulein Käsemann waren seit der ersten Demarche der Botschaft alle Versuche, ihren Aufenthalt zu ermitteln, erfolglos, was erklärlich erscheint, wenn man berücksichtigt, dass sie sich bis zu der terroristischen Operation, in der sie den Tod fand, versteckt hielt. Sowas ist natürlich, sowas als Einstellungsbescheid einer Staatsanwaltschaft an die Eltern, ist eine glatte Ohrfeige. Vor allem wusste die Familie Käsemann durch Zeugenaussagen, die sie noch erhalten hatte, durch eine direkte, es gab Zeugenaussagen noch während Elisabeth Käsemann im Folterzentrum war, dass sie gefoltert ist und genau auch, wo sie sich verhält. Das alles wurde auch der deutschen Botschaft übermittelt, die vom Vater Käsemann genau wissen wollte, auf welche Zeugen er sich beruft. Und das waren die gleichen Zeugen, die von den argentinischen Militärs bedroht wurden. Also das ist, ja, ich sag nichts dazu.
Komplizenschaft eigentlich halt. Ja.
Ja, also da sagen wir jetzt nichts dazu, die haben sich selber entlarvt, also das, die haben ihr eigenes Urteil gesprochen.
Haben auf jeden Fall nichts getan, um
nichts
das
getan.
Leben von
nichts
Elisabeth
getan.
Käsemann zu retten.
Nichts getan, wir haben gesagt, das lassen wir nicht zu. Es hat sich eine Gruppe gebildet, dazu hat auch der Weltladen Tübingen gehört, für den ich in der Koalition gegen Straflosigkeit dabei bin. Wir hatten von Anfang an Rechtsanwälte dabei. Und wir haben gesagt, wir fahren zweischneidig. Wir informieren, wir machen immer die klassische Menschenrechtsarbeit, die klassische Öffentlichkeitsarbeit. In Tübingen kam natürlich mir da dieser Posten dazu. Immer wieder einfach erinnert. Es gab die deutsche Staatsbürgerin, die Tübinger Staatsbürgerin Elisabeth Käsemann, die in Argentinien gefoltert und ermordet wurde. Und wir lassen es einfach nicht zu, dass Folterer straffrei sind. Muss nichts dazu sagen. Dann haben unsere Rechtsanwälte, vor allem Roland Beckert aus Freiburg, hat Elisabeth Käsemann übernommen. Wir haben eine zweite Leiche. Und die hieß also Klaus Zieschank, ein Münchner Student. Und den hat unser Freiburger Anwalt Tino Thun übernommen. Wir haben Strafanzeigen eingereicht in Tübingen im Fall Käsemann, in München im Fall Zieschank. Und dann haben wir Strafanzeigen eingereicht im Falle von jüdischen, also im Falle von Eltern jüdischer Exilierter. Von deutschen Juden, die nach Argentinien ausgewandert sind und deren Kinder verschwunden sind. Wir hatten vorher eine Delegation nach Argentinien geschickt. Wir haben die Familien besucht. Wir haben uns die juristische Vollmacht geben lassen und die Erlaubnis, die Fälle vor deutschen Gerichten zu vertreten. Die Familie Käsemann kam als fünfte dazu. Wir sind die offizielle Vertretung von Familie Käsemann vor deutschen Gerichten. Und vor allem mit den Fällen, in denen wir eben den Mord nachweisen konnten und in denen wir auch die gesicherte deutsche Staatsbürgerschaft hatten. Ich sage, ja, warum ich das jetzt sage, gleich nochmal. Wir hatten einen ganz großen Erfolg. Wir hatten auch Hilfe. Wir hatten insofern Hilfe, als die damalige Bundesjustizministerin Hertha Däubler-Gmelin geheißen hat. Frau Professor Gmelin musste man nichts erzählen, musste man nicht groß, also die wusste Bescheid und hat uns, wie sie konnte, unterstützt. Wir brauchten juristische Hilfe, auch unsere Rechtsanwälte. Ich habe Ihnen nur einmal eine Strafanzeige mitgestellt, damit Sie einen Eindruck, damit du, Matzel, wegen der offiziellen Situation verfalle ich jetzt gerade in Sie. Ich hab dir, Matzel, nur mal einmal so eine dünnere Strafanzeige gestellt. Das sind 100 Seiten und mehr. Und es ist eine spätere von 2006. Die ersten Strafanzeigen umfassten um die 150 Seiten mit der ganzen Aufarbeitung der argentinischen Geschichte. Wir hatten uns Hilfe geholt vom Max-Planck-Institut für nationales und internationales Strafrecht und hatten uns Expertisen ausarbeiten lassen. Und zwar die erste: trägt das deutsche Strafrecht dazu bei, Fälle von im deutschen Ausland ermordeten Deutschen zu verfolgen. Unser Problem war ja, dass weder die deutsche noch die argentinische Justiz tätig wurde. Das erste Gutachten vom Max-Planck-Institut sagte eindeutig, es gibt einen Paragraphen, der heißt Paragraph Strafgesetzbuch 7.1, der ganz eindeutig sagt, natürlich reicht das deutsche Strafgesetzbuch aus, um auch in solchen Fällen für das Ausland tätig zu werden. Wenn sonst, das wissen wir alle aus der Zeitungen, wenn Deutsche im Ausland ermordet werden, natürlich springt die deutsche Justiz ein, in Argentinien eben nicht. Und das war ja auch diese Gemeinheit und diese Erbitterung gegenüber den Hinterbliebenen der deutschen Verschwundenen. Dann das zweite Gutachten, aufgrund dieser juristischen Absicherung haben wir die Strafanzeige eingereicht und da hat der BGH beschlossen, der Bundesgerichtshof, wir nehmen Nürnberg. Und natürlich, Nürnberg ist klasse. weil jeder Militär in der ganzen Welt kennt Nürnberg. Nürnberg. Und der Albtraum eines jeden Militärs ist es, dass er einmal in Nürnberg landet. Und jetzt hatten wir Nürnberg. Aus Nürnberg, die Staatsanwaltschaft in Nürnberg, hatte die Staatsanwaltschaft in Nürnberg bekam plötzlich körbeweise Akten auf Spanisch. Also unser Recht, Roland Becker sagte einmal, man musste sie eigentlich wie den Hund zum Jagen tragen. Wir haben dann auf unsere Kosten, auf Kosten unserer Koalition, auf eigene Kosten, haben wir die Zeugen im Fall Käsemann eingeladen, haben sie der Staatsanwaltschaft in Nürnberg präsentiert. Die Zeugin im Fall Käsemann, Diana Austin, hat ausgesagt, und wer Diana Austin hört, also sie bringt Steine zum Erweichen. Und endlich hat der Staatsanwalt mal kapiert, um was es in Argentinien ging. Und ab da hat er angefangen zu recherchieren. Er hat angefangen zu recherchieren und es kam endlich Bewegung in die Sache. Und ich glaube, das Bundesjustizministerium hat auch gesagt, Leute, setzt euch mal bitte daran. Also auch.
Dann haben sie ihre Arbeit endlich gemacht.
Endlich haben die sich mal angesetzt. Und dann 2003 kam ein weiterer riesengroßer Erfolg, der eben auch auf jetzt sage ich jetzt, ja, jetzt lobe ich auch mal unsere Organisation, der eben auch auf die Arbeit unserer Organisation zurückgegangen ist, nämlich 2003. Ach so, vorher. Und dann wussten wir immer noch nicht, reicht eigentlich das deutsche Strafrecht auch aus, um gegen ein ausländisches Staatsoberhaupt vorzugehen? Und da haben wir uns dann unser zweites Gutachten, also alles auf Kosten von dem Geld, mit dem wir von Kirche, von Amnesty und so weiter unterstützt wurden, hatten wir uns ein zweites Gutachten machen lassen. Und dieses Gutachten hatte besagt, es reicht auch aus, gegen Videla und Co., gegen den Chef der Junta vorzugehen. Und daraufhin hat Roland Beckert, unser Freiburger Anwalt, Strafanzeige gegen Videla und Konsorten gestellt. Und 2003 hat die Staatsanwaltschaft Nürnberg den internationalen Haftbefehl gegen Videla erlassen. Der wurde natürlich abgelehnt und die Bundesrepublik, also Herr Däubler-Gmelin als Bundesjustizministerium, hat Einspruch eingelegt. Und jetzt waren die argentinischen Militärs in der Lage, sie wurden von Interpol gesucht. Und die Wirkung von internationalen Haftbefehlen ist, sie sind offiziell und vor der internationalen Gemeinschaft als Verbrecher gepiesackt. Und ab da wird's für den Staat peinlich. Da wird es schlichtweg peinlich, wenn seine Staatsangehörigen, wenn sein edles Militär international als Verbrecher gesucht wird. Dieser Druck und der Staatsanwalt, wir hatten jetzt gerade wir hatten ja gerade auch den Staatsanwalt Daniel Rafecas, der die Großprozesse in Argentinien untersucht. Er hat es nochmal betont, der internationale Druck auf Argentinien war so groß, ein peinliches Land, dessen Militärspitzen international gesucht wurden. Es war so groß, dass der nächste Präsident Kirchner, der angekündigt hatte, wir initiieren Prozesse, dass er gewählt wird und dass er sein Versprechen wahrgenommen hat.
Und das ging dann ab 2009, ging es dann in Argentinien los und dann kamen die mit großer Verspätung nochmal die alten Schergen, die dann davor ja in Saus und Braus wahrscheinlich unbehelligt gelegt haben, weiter ihre Karrieren gemacht haben. Ja. Dann kamen sie doch noch von Cardi.
Ja.
Und das ist Verdienst auch von der Koalition gegen Straflosigkeit, aber natürlich auch als internationale, wer ist da alles mit drin? Menschenrechtsgruppen
aus Italien, Frankreich, Spanien, Deutschland. Und wir sind die deutsche Menschenrechtsgruppe dazu. Und halt in Zusammenarbeit. Und wir haben hauptsächlich zusammengearbeitet mit der Gruppe der, der Sektion der deutschen Mütter der Plaza de Mayo.
Und aktuell, das ist ja sicher immer noch was in der Schwebe, oder?
Die Prozesse laufen immer noch weiter und wir beobachten die Prozesse immer noch. 2012 wurde auch, gerade auch im Fall Elisabeth Käsemann, wurde ein Mammutprozess eröffnet. Unser Anwalt, unser berühmtester Anwalt inzwischen, ich muss sagen, also leider, unsere beiden Freiburger Anwälte sind tot. Der Anwalt, der immer noch unermüdlich weiterarbeitet, ist Wolfgang Kalek. Und Wolfgang Kalek ist inzwischen bekannt, weil er die Strafanzeigen gegen George W. Bush gestellt hat im Fall der Folter in Guantanamo, weil er heute Edgar Snowden vertritt und weil er vor kurzem eine Strafanzeige geschaltet hat wegen Folter und Mord in Syrien. Und Wolfgang beobachtet weiter. Und wir arbeiten alle noch genau zusammen, informieren uns. Und also wir sind die deutsche Menschenrechtsgruppe in Zusammenarbeit mit einem europäischen Netzwerk und vor allem mit diesen hervorragenden argentinischen Menschenrechtsorganisationen. Eine wunderbare Zusammenarbeit.
Für dich hat es ja ganz persönliche Gründe gehabt, auch da mitzumachen, oder? Was waren das?
Ja. Ich bin mit der Familie von Elisabeth Käsemann befreundet. Elisabeth Käsemann wohnte im Nachbarhaus. Also ich wohne Eduard-Haber-Straße 16, sie wohnte Eduard-Haber-Straße 13, als sie nach Argentinien, ja, das ist ihre letzte gemeldete Wohnadresse, ihr Hauptwohnsitz in Tübingen bis zu ihrem Tod.
Aber kanntest du sie auch persönlich?
Ich kannte sie nicht mehr, sie ist zu früh. Ich kannte ihre Mutter, ich kannte ihren Vater und ihre Schwester und ihren Bruder. Und wenn man mal mitbekommt, egal wie lang die Schergen verurteilt werden, die Familien und die Angehörigen haben lebenslang. Und das ist das Traurige. Sie haben lebenslang, sie leiden lebenslang.
Aber so eine Art von Sühne ist trotzdem auch eine Genugtuung, keine Entschädigung, ja, natürlich.
Es ist so wichtig. Verbrecher müssen vor Gericht stehen. Sie müssen verurteilt werden. Es ist eine Genugtuung. Ein Mörder darf nicht straffrei sein. Es gibt ein ganz tief eingewurzeltes Gerechtigkeitsempfinden. Die Menschen müssen ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Justitia y verdad, Gerechtigkeit und Wahrheit, sind die beiden ganz wichtigen Worte jeder Menschenrechtsorganisation. Darum geht es. Es geht um die Wahrheit. Waren es Terroristen oder waren es Unschuldige?
Es war der Staat, ne?
Im Endeffekt. Staatsterrorismus. Ja. Staatsterrorismus. Ja. Staatsterrorismus.
Vielen Dank, Cornelia Hermanns, für diese vielen Informationen. Und kann man sich ein neues Bild machen von diesem Fall. Danke, dass du da warst.